Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, um es regnen zu lassen. Regnen zu lassen in unsere Herzen, in unseren Verstand, in unseren ganzen Körper, in den ganzen Menschen hinein. Du lässt deine göttliche Herrlichkeit, deine göttliche Gegenwart hineinregnen in unser Leben, in unsere Gemeinde, in diese Stadt, oh Gott, in das ganze Umfeld hinein, in unsere Familien. Herr Jesus, in diejenigen, die von zu Hause zuschauen, Herr, in die ganzen Häuser dort, überall lässt du deinen Regen hineinfallen. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns beschenkst mit deiner Gegenwart, mit deinen göttlichen Geschenken, mit Erlösung, mit Befreiung, mit Heilung, mit Zukunft und mit Hoffnung. Danke, dass du das schenkst, Jesus, denn du bist wunderbar, du bist würdig, du bist das Zentrum und dir alleine gebührt alle Ehre. Lass uns einmal Jesus Christus einen Applaus geben. Er ist gut. Ja, super, herzlichen Dank auch dem Worship-Team. Klasse, dass ihr jetzt zum zweiten Mal schon dabei seid, am Start seid und wir auch heute im zweiten Gottesdienst Gott feiern dürfen. Klasse, dass du da bist und dass du ja in diesem Mittag eine Begegnung mit Gott suchst. Ja, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht hier, wenn du sagst, ich möchte irgendwie, naja, nur mal irgendwie so in den Gottesdienst und mich ein bisschen langweilen, sondern irgendwas erwartest du heute. Vielleicht bist du auch heute mitgebracht worden und dann freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist und ich wünsche dir und auch für alle, die online dabei sind, heute eine großartige Zeit und wir wollen schauen, was Gott zu sagen hat. Gott hat etwas Gutes zu sagen. Gott ist kein Gott, der dumme Dinge sagt, sondern Gott sagt immer Dinge, die uns gut tun. Stimmt das? Ja. Gott tut Dinge, die uns gut tun. Und ich möchte einsteigen in ein Thema für heute Mittag, was etwas zu tun hat mit Begeisterung, nämlich begeistert leben. Begeistert leben ist nicht irgendwie ein Wunsch, den wir haben, sondern es ist ein Wert, den wir als Gemeinde in unserer Gemeinde leben wollen. Begeistert leben und das ist gut, wenn wir ab und zu mal über unsere Werte sprechen und sagen, wie sieht es denn aus mit den Werten, die die Bibel hat, beziehungsweise die wir als Gemeinde haben. Ich schaue mal, hier sieht das ein bisschen besser aus als auf dem Screen. Der Screen da hinten, der ist leicht verschoben, aber hier ist alles gut. Das sind unsere Gemeindewerte. Die sind verborgen in diesem Wort Leben. Wir haben das Akronym gewählt, Leben, und darin stecken 5 Werte, die wir einmal gemeinsam erarbeitet haben und gesagt haben, das ist uns besonders wichtig. Es ist wichtig, dass wir Liebe leben. Das ist das L. Liebe leben bedeutet mehr als nur dem anderen zu sagen, ja, finde dich toll, hab dich lieb, sondern wir leben als Gemeinde ein Leben, das von den Jüngsten bis zu den Ältesten geprägt ist. Wir haben über 90-Jährige, die Teil der Gemeindefamilie sind und das macht uns froh, das begeistert uns. Und wir haben heute Morgen im ersten Gottesdienst Kinder gesegnet, die noch nicht lange auf der Welt sind und die sind ebenfalls Teil dieser Gemeindefamilie und alles, was dazwischen ist. Und das gibt Spannungen. Ja, die Älteren haben andere Wünsche als die jungen Leute. Aber wenn wir in Liebe aufeinander zugehen, und generationenübergreifend leben, dann merken wir auf einmal, wie der andere unser Leben bereichert. Das ist wie in einer Familie. In einer Familie ist das toll, wenn du bei einem Familienfest bist, wo alle da sind, wo sich alle wohlfühlen und sagen, was für ein schönes Fest. Die Kinder sagen, es gab so tolle Süßigkeiten und so tollen Kuchen und irgendwo begeistert sind und die Alten sagen, Mensch, genial, die Gespräche, die ich heute hatte. Ich musste nicht wieder über meinen Arztbesuch reden und über dieses und jenes, sondern ich konnte mich mal über was anderes unterhalten. Und das wollen wir als Gemeinde. Wir wollen einander lieben, wir wollen die Menschen um uns herum lieben und wir wollen diese Liebe ausstrahlen. Wir wollen echt leben, nicht nur eine Show hier abziehen. Also glaubt mir, vielleicht komme ich auch während dieser Predigt dazu, mal das ein oder andere aus meinem Leben zu sagen, was mich herausfordert. Ihr sollt wissen, dass hier vorne jemand steht, der jeden Tag herausgefordert ist, wie du auch. Und kann ich dieses echte was in mir drin ist, nach außen auch zeigen, ohne das ganze Negative immer nur rauszukippen und zu sagen, guck mal, hier geht's mir schlecht und da habe ich es wieder nicht geschafft, sondern das zu vereinen, zu sagen, ich bin nicht perfekt. Ich führe nicht die perfekte Ehe. Ich bin nicht der perfekte Pastor. Ich bin nicht der perfekte Vater. Aber ich bin jemand, der echt ist, der authentisch ist, der das, was Gott in mich hineingelegt hat, leben kann und der auch weiß, ich bin ein Mensch, der versagt und der Ergänzung braucht, der dich braucht, der andere braucht hier in dieser Gemeinde. Wir brauchen einander, um wirklich vollständig zu sein. Wir wollen begeistert leben, das werde ich gleich ein bisschen ausführen, aber in dieser Begeisterung steckt der Geist Gottes drin. Wir glauben, dass der Geist Gottes uns begeistert, dass da die Gaben des Heiligen Geistes sind, die wir erleben können, die auch in dem nächsten Punkt da sind, dass wir erleben können, dass Gott ein großer Gott ist, der Zeichen und Wunder tut. Und wir glauben, dass wir begeistert sein können mit dem, was wir mitbringen und einander dienen und begeistert unsere Gaben einbringen. Und darum wird sich auch diese Predigt heute ein bisschen drehen, um diesen Punkt. Wir werden einmal schauen, was gehört denn zu Begeisterung dazu? Ist das nur eine äußere Sache oder gehört da noch etwas mehr zu? Und nach der Bibel leben wollen wir. Wir wollen so leben, wie Gott es aufgeschrieben hat, denn das ist gut. Wir stellen fest, dass das, was das Wort Gottes sagt, Kraft und Leben ist. Und heute möchte ich einmal sprechen über Begeisterung. Und Begeisterung im Leben als Christ, im Leben in deiner beruflichen Ebene, in deiner Familie, Begeisterung in dieser Kirche hier, die wir haben. Und um das einzuleiten, habe ich einen kleinen Clip mitgebracht, der Menschen einmal darstellt in Tierform, die total begeistert sind.
Eigentlich fing es in der Schule bereits an.
Damit es fair zugeht, bekommen alle die gleiche Aufgabe. Bitte klettert alle auf diesen Baum.
Es ist ja nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Und geschafft habe ich es auch immer irgendwie. Aber begeistert? Nein, begeistert hat es mich nie. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach nicht so viel Talent wie die anderen hatte. Irgendwas hat einfach gefehlt.
Irgendwas hat einfach gefehlt. Und danach schauen wir mal. Ich glaube, dass unser Leben und unsere Begeisterung irgendwie, geht's noch nicht? Kannst du gerade? Okay, schalt einfach mal weiter. Unser Leben und das, was wir haben an Begeisterung, nicht unbedingt abhängig ist von Äußerlichkeiten. Gestern war es, glaube ich, haben wir ein Gespräch mitbekommen, meine Frau und ich. Da war ein älterer Herr, der eine Riesenfamilie eingeladen hat in ein ultra teures Hotel. Die haben da ultra teuer gegessen, gefeiert und so weiter. Die Teenager haben sich ultra gelangweilt in dieser Umgebung, die dort ist. So wie man sich das vorstellt, eben so wie so eine kleine Adelsfamilie, die da zusammen ist. Und beim Frühstück, wir konnten gar nicht anders, unterhielt sich mit jemand anderem und sagte, ja, wir sind ja keine Flüchtlinge gewesen. Wir sind ja vertrieben worden. Wir wollten ja nicht weg. Wir mussten weg. Und ich habe mich mit dieser Sache abgefunden, aber vergeben kann ich das nie. Und wenn du dem so zugehört hattest, dann merkst du, dass er von diesem vertrieben sein, wo er vielleicht gar nichts hatte in dieser Zeit, wo sein ganzes Hab und Gut erzählte, welches Unrecht das war, dass jetzt sein ganzes Haus und Gehöft und alles jemand anderem gehört und erzählte das alles auf. Und Christine sagte nur einen Satz: Es geht ihm super gut und trotzdem, er hat kein begeisterndes Leben. Es geht ihm super gut. Dieser Mann hat wahrscheinlich Geld wie Heu. Und äußerlich würdest du viele Menschen finden, die sagen, oh, dem würde ich ja, irgendwie oder das gleiche Leben haben. Ich möchte einfach so sein wie dieser Mann. Und ich denke, er hat gar nicht kapiert, was sein Leben ausmacht. Ein Gespräch vor einigen Jahren in dieser Gemeinde mit einer gleichen Situation, eine Frau, die mit ihren Kindern vertrieben wurde aus den Ostgebieten und hier in Langenfeld gelandet ist, deren Mann im Krieg gestorben ist, sie dann ein zweites Mal geheiratet hat und dieser Mann ebenfalls gestorben ist und sie viel, viel durchgemacht hat. Als, ja, wie sagt man so, als Mietsklaven haben die ja auf den Höfen gelebt, sind ausgenutzt worden, mussten sich durch das Leben durchschlagen, die Kinder großziehen. Und wenn du mit dieser Frau gesprochen hast, dann hast du nur Begeisterung gespürt. Sie erzählte die ganze Zeit davon, was für ein schönes Leben sie hat. Und wenn du das äußerlich dir anschaust, dann sagst du, das redet die sich doch nur ein. Da ist nichts Schönes an diesem Leben. Dieses Leben im Vergleich zu dem Mann, den ich eben genannt habe, ist erbärmlich, ist armselig, ist ohne diese ganzen Annehmlichkeiten. Und doch merkst du, dass sie einen Schatz in ihrem Leben hat, der ihr Leben so bereichert hat, so froh gemacht hat, dass sie ein begeisterndes Leben lebt und für uns, für viele von uns hier ein Vorbild war. Die lebt inzwischen nicht mehr. Ich glaube, dass sie inzwischen noch mehr tanzt als damals und noch mehr begeistert ist von ihrem Gott, von ihren Dingen, die sie so um sich hat. Sie hat einfach gesehen, was habe ich? Und sie hat nicht auf das geschaut, was sie verloren hat, was einmal war, was hätte sein können, sondern sie hat das gesehen, was sie von Gott geschenkt bekommen hat und was sie leben kann. Und sagte ich, was habe ich für ein schönes Leben? Das hat mich total inspiriert und habe gedacht, hoffentlich werde ich später auch mal so, egal wie mein Leben verläuft, dass ich sage, mein Leben hat sich gelohnt. Ich konnte etwas verändern. Ich konnte etwas tun. Ich konnte Begeisterung in andere hineinlegen. Woher kommt denn diese Begeisterung? Okay. Ich sage mal, in unserem Umfeld ist es ja nicht gerade so, im kirchlichen Umfeld, dass Leute, Kirche, Gemeinde, Pastoren, Christen irgendwie zu den begeistertsten Lebewesen auf dieser Welt küren würden. Und irgendwo ist das Ranking so, dass wir wahrscheinlich ziemlich weit unten sind. Und Menschen sagen also, Kirche, du willst doch nicht im Ernst, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Pastoren, Spaßbremse auf der Bühne, was soll ich mit denen? Und so weiter und so weiter. Christ sein, ich muss beten, ich muss dieses und jenes machen. Nee. Und ich möchte sagen, Kirche, Christ sein, Mensch sein, im Sinne, wie Gott es will, ist so begeisternd und so klasse, dass ich da sogar noch einen drauflegen würde und sage, wir schauen uns mal an, was meint eigentlich dieses Wort begeistern, Begeisterung und was können wir davon lernen beziehungsweise wie kann uns das inspirieren? Das ist einfach nur ein Synonymwörterbuch, was sagt, wofür steht das Wort Begeisterung auch? Berauscht sein vom Christsein, wenn ich das jetzt mal alles so in Richtung Kirche und Christsein, entflammt von meiner Kirche, enthusiastisch sein, außer mir, ja, enthusiastisch bedeutet einfach so euphorisch zu sein, entzückt zu sein, fasziniert, glühend vor Begeisterung für die Sache Gottes, im Überschwang der Gefühle, in Hochstimmung, mit glänzenden Augen, mitgerissen, tobend vor Begeisterung. Hey, wenn wir das erleben hier in Langenfeld, ich glaube, dann sind wir ein Stück näher an dem, was die Bibel unter begeisterndem und begeistertem Leben sieht und was Christsein bedeutet. Der Duden ist da ein bisschen gesetzter, aber in der Aussage genauso klar. Ein Zustand freudiger Erregung, leidenschaftlichen Eifers, von freudig erregter Zustimmung, leidenschaftlicher Anteilnahme, getragener Tatendrang, Hochstimmung, Enthusiasmus. Das sagt der Duden zum Wort Begeisterung. Ich finde das großartig. Also das finde ich klasse. Und wenn man dann weiterliest, wo kommt dieses Wort Begeisterung eigentlich her, dann stellen wir fest, dass das etwas damit zu tun hat, dass es aus dem Wort Enthusiasmus oder dieses Wort Enthusiasmus aus dem Griechischen kommt und bedeutet schlicht und einfach in Gott. Entheos, Enthusiasmus, in Gott. Das ist alles, was dahinter steht. Und deshalb hatte dieses Wort Begeisterung oder Enthusiasmus auch ursprünglich eine Bedeutung, dass es darum ging, dass Menschen inspiriert durch eine göttliche Eingebung oder durch die Gegenwart Gottes waren und dadurch so fröhlich, so begeistert, so kraftvoll, so voller Tatendrang, so stark unterwegs, nicht zu bremsen. Und wenn man das dann sieht, im Feuer, leidenschaftlich für die Sache, begeistert sein dafür, all das kommt aus einer Beziehung mit Gott, aus einer Inspiration, die Gott gibt. Diese kurze Griechischstunde oder Griechischminute führt uns dann mal ein. Deswegen sagte ich auch, ich will da noch einen drauflegen. Also wir wollen nicht nur so ein bisschen begeistert leben in dieser Kirche, sondern so richtig begeistert. Ne? So wie Gott es vorgesehen hat, begeistert zu sein. Eine Begeisterung, die unabhängig ist von Lebensumständen und die ein Leben auch in einem schwierigen Alltag zu einer tollen Sache machen kann. Zu etwas machen kann, wo andere begeistert daneben stehen, so wie ich das wahrgenommen habe bei dieser älteren Dame aus unserer Gemeinde, die zum großen Vorbild ist, Vorbild geworden ist für viele hier und die auch in ihrem Glauben ein Vorbild war, in ihrem ganzen Leben ein Vorbild war. Nicht, weil sie so toll war, so gut war oder so gelitten hat und gesagt hat, ach, ich ertrage das alles mal, sondern weil sie in dieser lebendigen Beziehung mit Gott ist und diese Begeisterung in allem ausgestrahlt hat und einen Alltag gelebt hat, der andere Menschen verändert hat. Das ist großartig. Und was sagt uns die Bibel über Begeisterung? Dieses Wort Begeisterung finden wir natürlich, dieses Wort Entheos oder Enthusiasmus gibt es an vielen Stellen, aber es wird halt anders übersetzt. Sehr oft kommt das Wort Freude vor. Und dann steht dort zum Beispiel im Alten Testament, im Psalm 100, im Vers 2, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel. Also wenn du Gott dienen willst, dann geht es nur mit Freude, mit Jubel, mit einer Begeisterung. Das erwartet Gott von uns. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Empfehlung, die die Bibel gibt. Ja, ihr könntet, wenn ihr wollt, auch ein bisschen begeistert sein im Gottesdienst. So guckt mal so auf den Fußballplatz und guckt euch da mal was ab und dann macht ihr die Bewegungen nach, die Geräusche nach und guckt mal so, wie ihr das so hinkriegt und dann bin ich zufrieden. Nein, dient dem Herrn mit Freude. Wenn wir Gott dienen, soll das was mit Freude, mit Jubel, mit dem Ausdruck von Begeisterung zu tun haben. Und das beginnt schon morgens. Im Psalm 118, Vers 24 heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Wir wollen begeistert sein an diesem Tag. Und nicht jeder Tag fängt gleich gut an. Aber du kannst dich jeden Tag entscheiden, eine Begeisterung zu leben, die vielleicht außergewöhnlich ist. Wo sind deine ersten Gedanken? Was ist das Erste am Tag? Ich habe mir angewöhnt, meine ersten Worte an Jesus zu richten. Selbst wenn meine Frau schon wach ist, neben mir ist, ich merke das, dann sage ich, Jesus, danke für diesen Tag. Ich danke dir, dass egal was heute kommt, dein Segen, deine Fürsorge, deine Gegenwart deine Nähe da ist, dass ich in dir sein darf, in Gott sein darf. Das ist ein Geschenk. Und dann kann ich mit anderen reden und dann ist mein Reden anders. Vielleicht fühle ich mich gar nicht wohl an diesem Morgen. Vielleicht habe ich Schmerzen, da sind Dinge, Sorgen, die als erstes kommen wollen. Sorgen kommen oft schon bei Nacht. Und in der Nacht nachzudenken, ist selten eine gute Idee. Das habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt. Da ist es viel finsterer in der Nacht, auch in unseren Gedanken, als dann vielleicht nochmal bei Tag. Und Habakuk, auch im Alten Testament, 3 Vers 18, ich will jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und Jesus sagt uns in Johannes 15, Vers 11, ich sage euch das, all diese Dinge in der Bibel sagt uns Gott, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und dieser Jesus Christus, der ist verbunden mit Gott, dem Vater. Dieser Jesus Christus kommt aus dem Himmel und er sagt, ich gebe euch meine Freude. Meine Freude soll euch erfüllen und diese Freude soll vollkommen in euch werden. Ich finde, Gott meint es gut mit uns. Gott möchte, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Gott meint es gut mit dir und mit mir. Und wie sieht das in unserem Alltag aus? All das steht in der Bibel. All das sehen wir vielleicht bei dem einen oder anderen, aber es kann sein, dass dein Antrieb nicht diese Freude ist, nicht die Liebe Gottes, nicht die ganzen Dinge, die Gott schenkt, sondern da sind vielleicht andere Dinge, die dich und mich antreiben. Rick Warren, ein sehr bekannter amerikanischer Pastor, sagte einmal, Gott liebt mich und alle anderen haben einen wunderbaren Plan für mein Leben. Und dann geht's halt los. Nicht Begeisterung treibt dich, sondern da sind andere Menschen, da sind Wünsche, Erwartungen. Da kommen Menschen in den Gottesdienst und sagen, diese Predigt hat mich aber heute wieder unter Druck gesetzt. Also ich möchte nochmal sagen, es geht mir heute nicht, dich unter Druck zu setzen. Es geht nicht darum, dir irgendetwas aufzuzwingen, sondern dich herauszufordern, dir eine Möglichkeit zu zeigen und zu geben, die du gehen darfst, die Gott dir anbietet und du sagen kannst, frei entscheiden kannst, diesen Weg möchte ich gehen, weil ich erkenne, dass er besser ist, gut ist, ein Weg ist, der Freude macht. Dass der Wunsch nach Anerkennung, den haben wir alle. Mehr oder weniger wollen wir anerkannt werden. Und du glaubst nicht, was Menschen alles tun, um Anerkennung zu bekommen. Vom Ehepartner, von Vater und Mutter. Ein sehr erfolgreicher Mann aus unserer Gemeinde hat mir mal erzählt, bei so einem Wandertag, da waren wir unterwegs als Männergruppe. Er sagt, auf meiner Schulter, da ist immer dieses kleine Äffchen. Dieses kleine Äffchen spricht immer in mein Ohr das, was mein Vater zu mir gesagt hat. Du schaffst das nicht. Und ich zeige allen, dass ich es doch schaffe. Anerkennung bekommen. Das kann dein Antrieb sein. Macht das Spaß? Vielleicht einen kurzen Moment, wo diese Anerkennung dann von Menschen kommt, aber danach ist das Leben nicht begeisternd und nicht voller Begeisterung. Da kann Neid sein, da kann schlechtes Gewissen sein, was dich treibt. Ja, ich habe zu wenig gebetet, also mache ich das nochmal. Ich habe zu wenig dies und das. Ich müsste mal meiner Frau das und jenes. Ich müsste mal meinem Mann wieder und so weiter. Es kann auch die Not anderer Menschen sein, die uns antreibt. Und so schön das ist, so gut es ist, anderen zu helfen, wenn das dein einziger Antrieb ist, wird all das passieren, was jedem passiert, der sich nur von diesen Dingen motivieren lässt. Du wirst ausbrennen. Du wirst am Ende in den Gottesdienst gehen, zu deiner Aufgabe gehen, dein Tagewerk machen und sagen, heute ist ein neuer Tag, Wäsche waschen, kochen, dieses, jenes, Zahlen quälen, telefonieren, alles, was man machen muss. Menschen dienen im Krankenhaus, wo auch immer. Und du wirst am Ende, wirst du sagen, hätte ich doch nur ein anderes Leben, könnte ich doch nur so leben wie derjenige, der ein scheinbar so schönes Leben hat. Und was ist die Alternative? Was ist die Alternative dazu, sich nicht von diesen Dingen schieben zu lassen, sondern es gibt Dinge, die uns ziehen können. Und die Bibel sagt, es gibt drei Dinge, die besonders stark sind in uns. Es ist Glaube, es ist Liebe und es ist Hoffnung. Glaube ist die Gewissheit, dass Gott zu seinen Zusagen steht und dass, auch wenn es im Moment nicht so aussieht, dass er es machen wird, dass wir es sehen werden, dass der Kranke eines Tages gesund wird, weil Gott es zugesagt hat, dass der Traurige eines Tages sagen kann, ich habe so eine Freude in mir, die ich nicht mehr abstellen kann, die fließt nach außen. Diese innewohnende Freude, die von Gott kommt, die will dich und mich bewegen. Und deshalb sagt Paulus, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Und wenn einer begeistert, leidenschaftlich, voller Hingabe unterwegs war, dann war es der Schreiber genau dieser Worte, der Apostel Paulus. Ein Mann, der vorher getrieben war von schlechtem Gewissen, von Religiosität, von Ansprüchen, die seine Umgebung an ihn gestellt hat. Und er hat erkannt, dass die Liebe von Jesus motiviert und dass es kein Druck ist, der auf ihn ausgeübt wird, sondern dass Gott zieht, dass Gott ihn ermutigt, dass Gott ihm eine Kraft, eine Power hineingibt, die ihn begeistert. Und ich möchte noch einen Vers uns mitgeben. Da spricht in Römer 15, Vers 13, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung, Gott ist die Quelle aller Hoffnung, Gott ist die Quelle von allem, was uns in die Zukunft hineinbringt, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und das sollen wir. Wir sollen eine Hoffnung haben, eine Kraft haben in uns drin, eine Freude, eine Liebe, die ein Antrieb ist, die uns immer unerschütterlicher macht und die unsere ganze Umgebung prägt. Und das will ich einmal mit uns teilen. Was gehört zu diesen Dingen, die uns begeistern? Das sind drei Dinge, über die ich sprechen möchte, die sozusagen das Dreieck der Begeisterung, das Dreieck des Lebens, das Dreieck bilden, was uns so ausmacht. Der eine Punkt ist Gott, dann sind da die Menschen und dann ist da das Leben. Diese drei werden uns auch genannt in Johannes 1, Vers 14. Wie sieht's aus mit Gott? Fangen wir mal oben an. In vielen Familien, Organisationen, Menschen haben, da finden wir Menschen, da finden wir Leben, da finden wir alles, aber wir finden nicht Gott. Wir finden nicht den, der das Leben gibt. Wir finden nicht den, der die Begeisterung gibt. Der lebendige Gott bleibt in der Regel draußen. Und dann stellst du fest, dass Menschen, so wie dieser Mann, dem wir zugehört haben, irgendwo klarkommen müssen mit dem Leben, klarkommen müssen mit anderen Menschen und sagen, hey, das begeistert mich nicht. Ich finde das nicht toll, was Menschen machen. Ich finde das sogar schwierig und es macht mein Leben schwer. Der nächste Punkt ist der Punkt Leben. Und wenn wir in unsere Kirchen mal hineinschauen. Wir waren in Rostock, haben eine Kirche besichtigt. Das ist eine riesige Basilika, ein Riesending. Und ich bin durchgegangen habe mir alles angeschaut, was an Gemälden, an Orgel, an beeindruckenden Dingen da ist. Und du gehst raus und sagst, hier ist alles, aber kein Leben. In diesem Gebäude findest du alles. Wissenschaft, tolle Dinge, also eine tolle Uhr ist dort, die wissenschaftlich gespeist wird und die nächsten, weiß ich nicht, 115 Jahre widerspiegelt. Tolle Dinge, aber kein Leben. Du findest nichts dort. Du findest noch nicht mal Gott dort, vielleicht in verschiedenen Gemälden. Aber die Botschaft, die gepredigt wird, das, was dort ist, ist nichts. Und deswegen treffen sich dort nur Menschen und sie haben keine Begeisterung. Sie können nicht begeistert sein von dem, was sie dort erleben. Vielleicht war dort einmal Leben, vielleicht war dort einmal Gott, ganz bestimmt. Aber heute sind da eigentlich nur noch Mauern und sie suchen Geld, um dieses imposante Gebäude am Leben zu halten und es zu restaurieren. Die Bibel sagt, Jesus lebte unter uns. Das ist Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Mensch und es lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie Gott sie nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Wir brauchen ein Leben, das Jesus widerspiegelt. Wir brauchen ein Leben, das vom Himmel gespeist wird, wo Liebe, Hoffnung, Freude, Friede, Glaube vom Himmel gespeist wird. Ein Leben, das nicht von Äußerlichkeiten nur abhängt, von Umständen, sondern das von Gott abhängt, das in Gott ist, das enthusiastisch gelebt wird. Und vielleicht hast du diese Sehnsucht in deinem Leben, diese Quelle kennenzulernen. Vielleicht schaust du von zu Hause zu und sagst, hätte ich doch diesen Gott oder dieses Leben mal irgendwo kennengelernt, dann möchte ich dir Mut machen und sagen, du kannst es heute kennenlernen. Heute ist die Möglichkeit, eine lebendige Beziehung zu diesem wunderbaren Jesus, zu diesem wunderbaren Gott zu haben. Unser Leben hat ein Ziel. Und es geht immer um die Frage, wozu bin ich da? Wozu bin ich da? Wozu ist unsere Kirche da? Wozu bin ich auf dieser Erde? Und jeder möchte etwas hinterlassen. Jeder möchte, dass am Ende seines Lebens etwas bleibt. Und ich darf dir sagen, du kannst etwas ganz Wunderbares machen, wenn du deine Berufung lebst, wenn du das lebst, was Gott für dein Leben und für mich vorhat. Dann investierst du dich in Menschen und dein Investment, das, was du gegeben hast, lebt in anderen Menschen weiter. Und manches sogar bis in die Ewigkeit. Du wirst Menschen wieder treffen, in die du dich investiert hast. Du wirst Dinge verändern im Leben von Menschen, Ehen verändern, Situationen verändern, die in anderen weiterleben, vielleicht in deren Kinder und Kindeskinder weiterleben. Und das möchten wir. Wir möchten Bedeutung haben. Wir möchten, dass unser Leben ein Ziel hat und nicht nur kurzzeitig einige Dinge da sind. Und das Ziel, das Gott für uns hat, sind Menschen. Es sind Gott und Menschen. Und er sagt, liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Aber ebenso wichtig ist das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Matthäus 22, 37 und 39. Und er hat einen weiteren Auftrag an uns, der sich auch um Menschen dreht und der uns begeistern soll. Geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Es gibt keinen besseren Auftrag als den Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat. Weißt du, wir können niemanden bekehren, wir können keine Leben verändern, aber wir können begeistert leben. Wir können so leben, wie Gott es uns sagt. Liebe deinen Nächsten, liebe Gott, Nicht, weil du die Kraft dazu hast, sondern weil ich die Kraft dir dazu gebe, sagt Gott. Ich gebe dir Liebe, ich gebe dir Frieden, ich gebe dir die Kraft zu vergeben. Was würde dieser Mann gewinnen? Meine Antwort auf Christines Aussage war, dieser Mann würde begeistert leben können, wenn er denen vergibt, die ihm Unrecht getan haben. Aber aus eigener Kraft ist er nicht in der Lage dazu. Er braucht die Kraft Gottes, um wirklich zu vergeben, um die, die ihm alles genommen haben, nicht sein ganzes Leben lang bestrafen zu wollen. Wir haben eine Berufung, den Menschen Gott nahe zu bringen. Und deshalb sage ich dir, wir brauchen ein Ziel. Du brauchst ein Ziel und ich brauche ein Ziel. Und das Ziel ist, dass Gott uns gibt. Das Ziel ist, liebe deinen Nächsten, liebe Gott und gib das an andere weiter, was Gott dir und mir, was wir empfangen haben, was du empfangen hast. Gib das weiter. Gott gebraucht Menschen. Wir als Menschen brauchen eine Botschaft, die wir anderen weitergeben. Und damit Dinge funktionieren, brauchen wir auch Methoden. Ich kann Methoden anwenden, die zu nichts führen. Ich kann alles richtig machen. Ich kann die richtige Botschaft haben und ich kann die richtigen Dinge im Kopf haben, aber die falschen Methoden anwenden und schon gehen Dinge kaputt. Dinge funktionieren nicht. Und deshalb suchen wir Menschen ständig nach besseren Methoden. Aber ich darf dir eins sagen, Gott sucht nicht nach besseren Methoden. Gott sucht nach Menschen. Gott sucht dich. Gott sucht mich. Gottes Armee, Gottes Werkzeug sind nicht Methoden, sind nicht irgendwelche Dinge, sondern es sind Menschen. Und wenn von diesen drei Dingen etwas fehlt, also wenn die Menschen fehlen, die den Auftrag Gottes weitergeben können, dann wird der Auftrag Gottes nicht weitergegeben. Das ist ganz einfach. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir nicht bereit sind, unseren Nächsten zu lieben, wenn wir nicht bereit sind, das weiterzugeben, wird das durchbrochen. Wenn wir keine Botschaft haben. Und das passiert ja leider in unserem Land, dass viele, viele Fragezeichen hinter dieser Botschaft der Bibel gemacht werden. Und Kirchen sich fragen, sollte man noch eine Kreuzigung predigen? Sollte man noch davon sprechen, dass Menschen ihre Sünden bekennen sollen bei einem Gott? Sollte man noch davon sprechen, dass man auf ewig verloren gehen kann? Sollte man von diesem und von jenem sprechen? Sollten wir nicht nur von den schönen Dingen sprechen? Und dann bekommst du eine Botschaft, die einseitig ist und die ihre Kraft verloren hat, weil sie nicht mehr die Botschaft Gottes ist. Und ich möchte eins sagen, eine unserer Werte ist, nach der Bibel leben, wir wollen, solange wir können und solange es uns möglich ist, solange wir die Chance dazu haben, die Botschaft weitergeben, die die Bibel weitergibt. Und die Bibel sagt, das Wort vom Kreuz ist für diejenigen, die damit nichts zu tun haben wollen, eine Verrücktheit, etwas ganz Bescheuertes, etwas, woran man nicht glauben möchte. Aber für diejenigen, die daran glauben, ist es Gottes Kraft. Und ich glaube, dass die Botschaft der Bibel so stark ist, dass sie deine Familie erneuern kann, deine Kinder retten kann, deinen Partner verändern kann, dein ganzes Umfeld, dein Arbeitsumfeld, ja sogar diese Stadt verändern kann, unser Land verändern kann. So stark ist die Botschaft, die Gott hat. Und deshalb soll das Evangelium das Zentrum bilden. Die Botschaft Gottes muss das Zentrum dieser Gemeinde sein, deiner Familie, deines Lebens. Und darum ranken sich Menschen, darum gruppieren sich Menschen um das Evangelium und da wenden wir Methoden an, um das Evangelium Menschen näher zu bringen. Das Wort Methoden hat ja in der Kirche keinen hohen Stellenwert, aber wir benutzen auch Methoden. Zum Beispiel eine unserer Methoden ist, dass wir Gottesdienste haben. Das ist eine Methode. Bestimmte Gottesdienste, unterschiedliche Gottesdienste. Gottesdienste, die alle Menschen ansprechen sollen. Unterschiedliche Menschen. Diejenigen, die zum ersten Mal da sind und diejenigen, die vielleicht schon 40 Jahre Jesus Christus nachfolgen und sagen, ich bin schon mein ganzes Leben lang unterwegs oder den größten Teil meines Lebens mit Jesus unterwegs. Wir haben Dienstbereiche, wir haben verschiedene Dinge und das sind Methoden, die wir anwenden. Und diese Methoden führen auch zum Ziel, das heißt, Menschen werden erreicht und wir fragen uns immer wieder, wie müssen wir den Gottesdienst verändern, wie müssen wir Dinge anpassen, damit wir Menschen noch besser erreichen, damit dein Nachbar gerne in diesen Gottesdienst kommt. Da müssen wir vielleicht noch das ein oder andere tun. Und dann sagen wir, wir tun das gerne, damit die Botschaft, die wir haben, meinen Nachbarn erreicht, meine Familie erreicht. Und eine Methode, die wir stärken wollen, um Menschen zu verbinden, ist das Kleingruppensystem. Eine Gemeinde, die gewachsen ist, kann nicht leben, ohne kleine Einheiten zu haben, wo Menschen einander begegnen können. Das ist eigentlich nur ein System, eine Methode. Aber diese Methode führt Menschen in die Gemeinschaft, zum Ziel. Und sie führt dazu, dass wir einander begegnen und einander unser Leben verändern. Und wenn du in einer Kleingruppe eine begeisterte Person hast, dann steckt die viele, viele andere an. Glaub mir das. Es fällt vielleicht hier im Gottesdienst nicht so auf. Wir haben unsere Helga hier, die immer begeistert ist, die einige sehen, aber nicht alle erleben sie. Aber wenn du mal mit ihr in der Kleingruppe bist oder mal in einer engeren Gruppe, dann steckt dich diese Begeisterung an. Und deshalb wollen wir diese Werkzeuge einsetzen. Und ich möchte uns ermutigen, in diesen Kreislauf mit hineinzukommen. Und all das dient dazu, dass Gott mit uns einen Plan hat und dieser Plan in Erfüllung geht. Gottes Berufung ist der zentrale Punkt für deine und für meine Begeisterung. Dieser Fisch am Anfang, der hat nicht die Berufung, auf Bäume zu klettern. Hat er nicht. Und dass der keine Begeisterung für diese Aufgabe hat, ist logisch. Er wird das als eine Last empfinden, als eine Zumutung, als etwas Furchtbares, was man ihm antut. Und das ist es auch. Und du sollst nicht in einer Aufgabe sein oder in einem Leben sein, wozu Gott dich nicht berufen hat. Gott hat dich nicht berufen, fern von ihm zu leben, sondern er hat dich berufen, nah zu sein. Andreas, vielleicht kannst du schon mal kommen. Gott hat dich berufen, in seiner Nähe zu leben. Gott hat dich berufen, anderen zu dienen und einen Unterschied zu machen. Gott hat dich berufen, ein Leben zu leben, was deinen Gaben entspricht. Die Affen sind da in einem Affenzahn den Baum hochgeklettert, weil das ihrer Begabung entspricht. Was ist deine Begabung? Was ist deine Berufung? Wofür kannst du dich begeistern? Wofür schlägt dein Herz? Gott hat in mein Leben hineingesprochen vor einigen Jahren. Er hat gesagt, Michael, du machst eine Sache sehr gerne. Du machst deinen Beruf sehr gerne. Aber ich möchte, dass du deinen Beruf aufgibst und als Pastor unterwegs bist. Das hat mein Leben total verändert, aber meine Begeisterung gesteigert, weil noch mehr von dem, was Gott in mich hineingelegt hat, mehr von dem, was Gottes Plan ist, sichtbar wird. Und ich weiß, dass ich noch lange nicht da bin, aber ich weiß, dass ich auf dem Weg bin. Und ich darf Menschen dienen und andere Menschen dienen mir, die auch ihre Berufung leben, die ihre Begabung leben, die Dinge tun, die ich nicht erwarte von ihnen, aber die Gott von ihnen erwartet, die Gott von dir und von mir erwartet. Und Gottes Ruf ist keine Empfehlung an uns. Gottes Ruf ist ein Auftrag an dich. Diene anderen Menschen. Komm in deine Berufung hinein. Und ich möchte mit diesem Vers abschließen. Petrus sagt uns im ersten Kapitel, im ersten Petrusbrief in Vers 10, je mehr wir in dieser Hinsicht vorankommen, desto mehr werdet ihr mit der Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlendes Leben führen. Deshalb sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat, dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Und das ist ein Leben, das du bis an das Ende deines Lebens leben kannst, wo du so sein kannst wie diese ältere Dame aus unserer Gemeinde, die kurz vor ihrem Ableben stand, aber die eine Freude ausstrahlt, die eine Berufung lebt, die eine Begeisterung lebt, die nicht von ihr ist, die ihr nicht das Leben auf dem Silbertablett serviert hat, sondern die ihr Gott gegeben hat, die ihr Gott serviert hat, die ihr Gott gegeben hat und hat gesagt, deine Lebensumstände waren nicht gut, aber ich bin gut zu dir und sei du gut zu anderen Menschen. Und dazu möchte ich dich einladen, möchte uns dazu einladen, begeistert zu leben. Und wenn dir Begeisterung fehlt, ist das ein klares Indiz dafür, so wie es hier in diesem Vers steht, dass du nicht deine Berufung vielleicht gefunden hast oder mit deiner Berufung haderst oder sagst, ich wäre lieber so, ich wäre lieber das oder wozu bin ich schon gut? Ich hätte als Teenager niemals geglaubt, dass ich das machen kann, was ich heute tue. Niemals. Ich konnte keinen Vortrag halten. Ich konnte nicht vor Menschen stehen, irgendjemanden ansprechen, den ich nicht kannte. All das gehört heute zu meinem Alltag. Und das ist das Werk Gottes. Und wenn du dich nicht fähig fühlst, dann lass dich auf den Ruf Gottes ein und er macht dich fähig. Gott beruft nämlich nicht die fähigen Leute, sondern er befähigt die, die er beruft. Das ist der Unterschied. Gott nimmt jeden. Gott möchte jeden nehmen. Gott ist auf dich aus, auf mich aus, auf uns aus. Und ich möchte mit uns beten und dich auch ermutigen, dass du vielleicht, ja, es besteht ja die Möglichkeit, dass wir als Lobpreisteam hier noch ein Lied mit uns singt und wir während dieser Zeit einfach so mal hinhören, was hat Gott zu sagen zu mir? Und vielleicht hörst du heute auch, dass Gott dich ruft und sagt, gib mir heute dein Herz, gib mir dein Leben, dann mach das heute. Ich war so zögerlich beim ersten Mal und es hat mich nicht mehr losgelassen und ich war dankbar, dass ich eine zweite Chance hatte und gesagt habe, Herr, heute höre ich deine Stimme und ich will Ja sagen zu dir. Mach das heute. Dann ist schon der erste Schritt getan. Der erste Schritt ist getan, indem du Ja sagst. Ja sagst zu Jesus, Ja sagst zu deiner Berufung, Ja sagst zu der Begeisterung, die Gott in dich hineinlegen will, Ja sagst vielleicht zu deinem Platz, den Gott für dich vorgesehen hat. Ich weiß nicht, wo dein Platz ist, aber du darfst es wissen, weil Jesus ihn dir zeigt. Und glaub mir, Gott ist kreativ, wenn er Menschen beruft. Er hat einen Mose berufen können, der 80 Jahre lang der 40 Jahre lang in der Versenkung verschwunden war und schon 80 Jahre alt war. Den konnte er berufen und konnte aus ihm einen der größten Führer des alten Bundes machen. Was kann Gott dann aus uns machen? Was kann Gott aus dir machen? Herr Jesus, danke, dass du aus uns etwas machst, dass du Begeisterung hineinschenkst, die andere ansteckt. Ja, wir müssen keine Freudenkasper sein und trotzdem können wir Begeisterung ausstrahlen, eine Anziehungskraft leben, die andere Menschen anzieht. Und darum bitte ich dich, zu jedem Einzelnen hier heute ein Stück die Augen öffnest für den Plan, den du hast, für das Großartige, was vor jedem Einzelnen von uns liegt, für das Erbe, das wir hinterlassen dürfen. Danke, Jesus. Bitte sei jetzt auch ganz besonders bei denen, die von zu Hause zuschauen, da jemand ist, der mit sich ringt, dass du gerade jetzt deine ganze Liebe dort hineingibst, in sein Herz und sein Leben veränderst. Amen.